Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Heute haben wir Lars Wrobbel im Podcast und falls ihr Lars noch nicht kennt, Lars ist so ähnlich wie ich seit vielen, vielen Jahren P2P-Investor. Er hat auch den Aufstieg dieser Branche mit als Investor verfolgt und bloggt auch mittlerweile darüber. Und wir waren immer wieder auch zusammen in Estland, im Baltikum, wo ja ein Großteil auch der P2P-Plattformen sitzen. Und aktuell fragen sich natürlich viele Investoren, wie sich die Corona-Krise auf potenziell die P2P-Plattform und natürlich vor allem auch die ausgegebenen Kredite und deren Kreditnehmer auswirken wird. Und natürlich will ich jetzt schon mal als Disclaimer sagen, sind Lars und ich keine Hellseher und wir maßen uns auch nicht an, jetzt schon immer alles vorherzusehen, wie es viele andere tun und genau zu sagen, so und so viele Kredite werden ausfallen, so und so viele Plattformen werden pleite gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, am besten muss man hier wirklich rational und langfristig das Ganze betrachten, so wie ich es auch schon von Anfang an immer gesagt habe, auch was die Asset Allocation angeht. Ich habe ja immer so einen P2P-Anteil von etwa 5-6%, je nachdem natürlich, wie der Aktienmarkt schwankt. Aber ich will jetzt gar nicht mehr zu viel erzählen. Wir springen direkt ins Gespräch rein. Lars war nämlich selber direkt gerade noch vor einigen Tagen vor Ort in Estland, hat mit den Plattformen gesprochen und seine Einschätzung zur Lage, die bekommt ihr jetzt. Los geht's. Ja, Lars, dann herzlich willkommen hier in der Krisensendung im Aktien mit Kopf Podcast.
Ja, cool, dass ich wieder dabei sein kann. Jetzt sind wir in der Krise, würde ich sagen. Ne? Hatten die ganzen Crash-Propheten wohl doch recht. Denn, ja, die meisten haben ja genau das Szenario 1:1 vorhergesagt.
Ging dann doch schneller, als sie angenommen hatten teilweise. Aber ja, gut, ist natürlich spannend. Jetzt erleben wir tatsächlich mal einen Crash, ne?
Bald kann keiner mehr sagen, gut, P2P-Investments haben noch nie eine Krise erlebt.
Mal sehen, was dann irgendwie in 2-3 Jahren sein wird. Dann sind wir sowieso alle wieder schlauer. Aber sollte der gesamte P2P-Markt überleben, wovon ich definitiv ausgehe, dann wird man auf jeden Fall nach dieser Krise sagen können, okay, diese Branche hat nun ihre erste richtig große Krise überlebt, überstanden. Wobei es natürlich ja auch schon die ein oder anderen Krisen gab, die beispielsweise ja auch in Estland oder in Finnland in den letzten 10 Jahren geschehen sind. Nur das kriegt man irgendwie in Deutschland nicht immer gleich sofort mit.
Ja, ja, das ist richtig. Und jede ist ja auch nicht so, dass jede Krise jetzt mit der anderen vergleichbar ist. Also die, was wir jetzt hatten mit den Plattformen in den USA, das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Damals hatten wir, glaube ich, nur, es gab ja nicht diese Fülle an Kreditarten, die wir heute haben. Es gab, glaube ich, nur die Konsumentenkredite in den USA, die damals betroffen waren. Und ja, wir werden mal sehen, wie das hier aussieht und was am Ende übrig bleibt.
Ja, du warst doch irgendwie gerade, habe ich irgendwie noch bei Instagram damals mitverfolgt, irgendwie in Japan und bist ja sowieso sehr häufig auch da in dem asiatischen Raum unterwegs. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen so eine kleine Reisebegleitung geben und irgendwie erzählen, so was eigentlich so der Eindruck von Japan und anderen Ländern jetzt war, auch im Hinblick auf diese aktuelle Krise. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich war, als das alles ausgebrochen ist in China, war ich auf Langkawi in Malaysia, da war ich circa einen Monat, zu einer Online-Business-Konferenz und ja, da hat man noch gar nichts gemerkt. Also zum Ende hin, als ich abgereist bin, fing langsam an, dass die Touristen Masken trugen und dann ging es nach Japan, da war ich auch noch mal einen Monat. Und da war es aber schon so, dass obwohl die kaum Fälle hatten, war gefühlt schon alles direkt nach unserer Ankunft zu. Also wir wollten eigentlich noch in Tokio, nach Disneyland und so alles. Aber die hatten schon zu und von da aus konnte man dann auch sehen, dass langsam die Fälle in Europa anstiegen, aber deutlich, deutlich schneller. Und was mich da so gewundert hat, war die Berichterstattung über Japan, die ziemlich kritisch war und steigende Fälle. Da gab es das Kreuzfahrtschiff, was in Yokohama lag. Aber an sich in der Bevölkerung war alles ruhig. Also die Japaner tragen auch schon gefühlt alle Masken. Also wenn man in der U-Bahn sitzt, die setzen sich teilweise auch von einem weg, wenn man keine Maske trägt. Das ist uns extrem aufgefallen. Und was aber auch extrem auffiel, war, dass die Europäer ganz anders reagieren. Also zum Beispiel Disneyland in Paris, wo ja tagtäglich Tausende oder Zehntausende von Menschen durchgehen, war halt noch 4 Wochen oder 3 Wochen später auf, wo Disneyland Paris schon lange geschlossen hatte, was ziemlich unverständlich war aus der Sicht von Japan. Und auch die anderen umliegenden Länder, wir haben eben darüber gesprochen, Taiwan, die hatten auch ja schon den Coronavirus im Keim erstickt, als sie erst, keine Ahnung, 10, 20 Fälle hatten. Und
Ja.
ja, jetzt haben die halt keine Probleme mehr damit. Und da haben wir, glaube ich, echt einfach viel zu spät reagiert. Also die irgendwie, muss man zugeben, ein bisschen weiter als wir.
Ja, ist ja auch vielleicht so ein kultureller Aspekt. Also ich habe jetzt auch ein Interview gelesen mit, ich glaube, es war dem Gesundheitsminister in Taiwan und auch einen längeren Bericht, dass es irgendwie, er hat gesagt, dass es halt in vielen westlichen Ländern das Problem ist, dass dieses Tragen von Mundschutz irgendwie so überhaupt nicht in der Gesellschaft verankert ist, wohingegen in vielen asiatischen Ländern die Leute halt so einen Mundschutz ja immer dann auch tragen, wenn sie selber zum Beispiel eine Erkältung haben.
Ja.
Und das ist irgendwie hier in Deutschland irgendwie überhaupt nicht verbreitet oder in anderen Ländern, auch hier in Spanien trägt ja auch normalerweise keiner irgendwie einen Mundschutz oder so. Und also da großen Respekt auf jeden Fall. Ich meine, die in Taiwan, die haben ja sogar direkt schon Ende Dezember, am 31. Dezember, als so die ersten Gerüchte aufkamen, dass da irgendwas auf dem Markt passiert ist, wo Leute sich anstecken, schon da haben die ja direkt angefangen, die Flüge und so zu überprüfen und waren da richtig up to date. Aber du konntest dann eben doch noch aus Japan weiterreisen oder musstest weiterreisen und bist ja dann auch, wo wir dann ja auch schon langsam ins heutige Thema gehen, wieder ins Baltikum geflogen und warst dann irgendwie in Estland, ne?
Ja, genau. Ich wollte eigentlich ursprünglich 2 Wochen in Estland bleiben. Einfach jetzt nicht, um große Plattformen da zu besuchen, sondern einfach nur, um da zu arbeiten auf dem Rückweg quasi. Natürlich habe ich mich aber mit Bondora Estate Guru und auch Reinvest 24 getroffen. Und was da halt so ein bisschen blöd war, es hieß, die Grenzen werden geschlossen und wir mussten dann halt relativ schnell einfach raus, weil Polen war zu, Lettland war, glaube ich, auch zu. Das heißt, der Landweg war auch verschlossen und da mussten wir quasi früher raus als eigentlich geplant. Aber auch in Estland war im Gegensatz zu hier alles relativ ruhig, abgesehen von der Grenzschließung, aber das Leben auf den Straßen lief noch ganz normal. Kein Vergleich zu hier. Aber auch da gab es kein Klopapier mehr, nur um das nochmal zu sagen.
Okay, aber und das hat mich auch so ein bisschen verwundert, vorhin im Vorgespräch, weil du hast ja gesagt, und das spielt auch schon so ein bisschen an jetzt auf das ganz brennende Thema, was natürlich alle wissen wollen, so von wegen Krise, P2P-Markt und Crash und was ist mit meinem Geld und keine Sorge, Leute, wir kommen da noch ausführlich drauf. Aber du hast ja gesagt, dass in Finnland beispielsweise oder in Estland, so deinem Eindruck nach, jetzt Business as usual herrscht. Und das würde ja zum Beispiel schon mal interessant sein, auch im Hinblick darauf, dass jetzt einzelne Plattformen wie beispielsweise Bondora ja auch einen Großteil ihrer Kredite dort vergeben, ja, also in Finnland und Estland. Und wenn jetzt dort eigentlich noch sich keine Krise abzeichnet, weil die ganzen Unternehmen und so weiter operieren, dann ist das ja schon mal ein positiver Aspekt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich echt immer krass schwer einzuschätzen, so von außen. Also in Estland gab es halt auch den Ausnahmezustand, was halt so ein bisschen zu Panik geführt hat, weil damit ja bestimmte Grundrechte auch einfach genommen werden für den Fall der Fälle. Und auch da wurden größere Veranstaltungen und sowas verboten. Aber bis zu meinem Abflug, und das ist jetzt erst ein paar Tage her, waren noch alle Restaurants auf, Bibliotheken, man konnte auch überall reingehen. Und ja, ich habe gestern mit dem Matt von Bondora gesprochen, noch per Zoom. Und auch da arbeitet noch ein Drittel der Leute im Büro. Also es ist freigestellt, ob die hier hinkommen wollen oder nicht. Und Estate Guru und Reinvest, die, so wie ich das verstanden habe, arbeiten die größtenteils schon von zu Hause aus.
Okay. Ja, wie ist denn dann so dein allgemeiner Eindruck gewesen, was die Plattform anging? Glaubst du, die nehmen das Thema irgendwie ausreichend ernst oder ja, wie bereiten die sich jetzt denn nicht jetzt auf diesen Coronavirus und so weiter, meine ich jetzt vor, sondern wie bereiten Sie sich denn jetzt auf potenziell eine Europa-Wirtschaftskrise vor, wo es natürlich dann vor allem immer, das lernt ja eigentlich jeder Bankkaufmann Azubi, das haben in oder auch vor allem auch am Ende so einer Rezession natürlich auch viele Konsumkredite beispielsweise ausfallen können. Also haben die das da auf dem Schirm? Was machen die da und was war da so dein Eindruck?
Ja, also bei Asseco und Reinvest 24, da ist es ja so, die vergeben ja keine Konsumkredite, sondern die sind ja im Immobilienbereich tätig und die waren vollkommen entspannt. Also die arbeiten halt von zu Hause und können halt ihre Prozesse auch zu ja, 90%, glaube ich, online steuern. Ja, was man gemerkt hat bei Esteco, dass sie so ein bisschen ja, besorgt waren, dass das Kreditvolumen oder beziehungsweise die Anfrage nach Krediten ein bisschen von Investorenseite zurückgeht. Also das heißt, die haben Probleme jetzt gerade Investoren zu bekommen und die Auszahlrate steigt natürlich auch an. Und das gleiche Problem hat auch Bondora. Und bei Bondora ist halt nochmal was anderes, weil die vergeben ja Konsumkredite. Und die sind allerdings konzentriert auf dieses Produkt Go and Grow, was ja im Prinzip so ein großer Fonds ist an, ich glaube, aktuell sind es irgendwie 200.000 Kredite. Und für die ist natürlich die Liquidität nochmal viel, viel wichtiger, weil wenn die jetzt alle da anfangen, das Geld rauszuziehen, dann wird das ganze Produkt nicht mehr funktionieren. Und was ich so, also ich stehe mit vielen, vielen anderen Plattformen auch täglich in Kontakt und was ich so durch die Bank weg höre, das sind so Auszahlraten zwischen 20% und 50%, je nach Plattform. Also so viele Investoren wollen jetzt einfach raus und ihr Geld wieder haben. Und das ist jetzt halt die Herausforderung für die Plattform, damit klarzukommen und ihr Geschäftsmodell jetzt in den nächsten Wochen und Monaten darauf auszurichten, dass jetzt erstmal ganz viele Investoren raus wollen und die erst vielleicht später wiederkommen oder gar nicht.
Okay. Ja, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu sprechen drauf. Der CEO von Bondora, Pertl, hat ja auch eine E-Mail neulich rausgesendet, in der er versucht hat, die Lage so ein bisschen zu beruhigen, aber eben auch darauf angespielt hat, dass es solche Krisen schon gab und dass es natürlich auch ein Puffer gibt in diesem Go-and-Grow-Portfolio zwischen diesen 6,75%, die Investoren ausgezahlt bekommen und eben das, was Bondora selbst mit dem darunter liegenden Kreditportfolio einnimmt. Aber logisch, ähnlich wie bei jeder normalen Bank, wenn jetzt auf einmal alle Leute ihr Geld abziehen wollen, dann gibt es natürlich dieses Problem in Gänsefüßchen, dass darunter natürlich noch Kredite liegen, in die das Geld investiert ist. Und da muss man natürlich auch schon mal, das sage ich jetzt mal ganz am Anfang schon mit dazu, auf den Aspekt hinweisen, auf den wir ja sowohl auch in den Videos, aber auch du in deinen Blogs und so weiter immer wieder hingewiesen haben, dass eben diese 6,75% Rendite mit gewissen Risiken daherkommen, nämlich unter anderem genau einer Situation, wie sie jetzt halt eben auftauchen könnte, dass eben so eine Zahlung eben auch mal ausgesetzt werden kann, wenn eben das bedroht ist, dass darunter diese Kredite eben, weißt du, was ich meine? Also, dass das Geld in den Krediten halt tatsächlich noch steckt und natürlich nicht rausgenommen werden kann, ja. Das steht ja auch so ganz normal in dem Risk-Statement von Bondora drin dazu.
Richtig. Und auf der anderen Seite wollen die natürlich auch weiter neue Kredite ausgeben, damit halt das ganze Ding am Laufen bleibt. Und dafür brauchen sie halt die Liquidität. Und wir als Investoren, wenn wir jetzt alles rausziehen, machen wir denen natürlich auch schön das Geschäftsmodell kaputt. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, dann kommen wir doch mal zu wir und uns Investoren. Wie ist denn da so dein Eindruck und deine Stimmung? Ich habe jetzt ehrlicherweise so viel zu tun gehabt in den letzten Tagen, was den Aktienmarkt betrifft und habe Aktien eigentlich am laufenden Band gekauft, dass ich jetzt eigentlich mich eher weniger in dem P2P-Bereich umgeschaut habe, auch was die Gruppe und die Foren und so weiter angeht. Aber ich habe nur mal so am Rande mitbekommen und jetzt habe ich es gerade eben auch bei Mintos gesehen, dass halt teilweise die Leute wirklich die Kredite auf den Markt schmeißen und schnell raus wollen. Und wie ist denn da so dein Eindruck? Was ist da so in den letzten Wochen passiert?
Ja, also tatsächlich habe ich jetzt auch meine Beiträge in der Community einschränken müssen, weil so viele Panikbeiträge da waren. Also das heißt, ich muss die jetzt immer freigeben, bevor die da rauskommen, weil das hilft auch keinem, wenn da jetzt jemand schreibt, ich muss jetzt hier schnell raus und wie geht das, bla bla bla. Und was man halt sieht, ist absolut Unsicherheit. Das ist ja auch jetzt echt kein Wunder, wenn man jetzt gerade in die Welt schaut und bei vielen bricht einfach die Panik aus und die wollen das Geld vom Konto haben und wollen das dann lieber unter Kopfkissen haben oder die wollen es in Aktien werfen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch genug erfahrene Investoren, die auch versuchen, in der Community da Ruhe reinzubringen und die einfach weitermachen wie vorher. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit ist es auch extrem wichtig, einfach einen Portfolio-Baustein zu haben, der nicht mit dem Aktienmarkt korreliert, was man ja auch gerade sehr, sehr schön sieht und der einfach stabil bleibt. Also man weiß jetzt nicht, wie lange, es hängt halt davon ab, wie lange diese Krise jetzt andauert. Aber aktuell ist es echt eine richtig coole Sache, um halt ein bisschen Stabilität in sein Portfolio reinzubringen. Und das müssen halt viele von den unerfahrenen Investoren vielleicht noch verstehen.
Ja, also ich muss auch sagen, sagen wir mal so, sag erst mal du, Wie ist denn deine aktuelle Strategie? Änderst du irgendwie großartig was? Also ich glaube, ich weiß schon, was du jetzt antwortest, aber sag du mal.
Ja, nee, ich ändere überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar punktuell nachinvestiert. Und ja, an alle, die das jetzt auszahlen wollen, ihr Geld, da muss ich halt immer fragen, warum man genau irgendwann mal in Peer-to-Peer-Kredite investiert hat. Bestimmt nicht, um das jetzt bei so einem etwas höheren Wellengang einfach abzuziehen, denn damit bereitet man ja, wie ich eben schon gesagt habe, ab den Plattformproblemen. Also man kann das jetzt ganz gut vergleichen. Das ist jetzt, als würdest du zum Beispiel in den Supermarkt gehen und 10 Packungen Toilettenpapier kaufen, obwohl du halt nur eine brauchst, und machen das jetzt noch die 10 nach dir, ist halt irgendwie nichts mehr da. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich gerade. Und ich glaube, gerade jetzt ist es halt wichtig, an die Geschäftsmodelle einfach zu glauben und dabei zu bleiben. Und ich werde auf gar keinen Fall auch nur 1 Euro abziehen. Ganz im Gegenteil, ich werde sogar eher nachinvestieren. Aber natürlich liegt auch mein Fokus jetzt aktuell auf dem Aktien- und Kryptomarkt, aber trotzdem bleibt Peer-to-Peer als Kapitalbaustein, Portfolio-Baustein, so bestehen wir jetzt ist. Mhm.
Ja, interessantes Beispiel mit diesem Klopapier. Und daran sieht man echt sehr schön, auch ja in einem normalen Bankrun, dass tatsächlich die Panik der Anleger erst dazu führen kann, dass es eigentlich das Problem gibt.
Ja.
Weil im Endeffekt einer fängt an, dann macht der nächste weiter. Und das war lustig hier zu beobachten. Auf der Insel war das nämlich in Palma am Anfang auch so. Also hier bei uns im Südwesten, da war das überhaupt nicht der Fall. Ab und zu war mal irgendwo ein Regal leer. Aber dann haben ja auch alle, sowohl die Supermärkte als auch die Regierung und so weiter, gesagt, hört damit sofort auf. Die Versorgung ist ganz normal gesichert. Alle Fähren, die Waren bringen, kommen rund um die Uhr hier an. Und dann hat es auch wieder dazu geführt, dass die Leute gechillt haben. Und wenn du jetzt zu Lidl gehst, dann stehst du zwar an der Schlange und musst warten, bis du rein kannst. Das ist aber einfach nur ganz normal Virusabwehr. Also du kannst dich da auch desinfizieren und so weiter. Die achten da echt schon ganz gut drauf. Aber wenn du reingehst, dann hast du prall gefüllte Regale und kannst im Endeffekt, hast du dann ja natürlich auch wieder das Vertrauen, okay, wenn ich genug Klopapier bekomme, dann muss ich eben auch keinen Hamsterkauf machen, ja. Und so ist es natürlich genauso anwendbar auf alles andere in der Wirtschaft oder auch eben auf eine Bank oder eben auch auf einen P2P-Kredit. Und ich muss auch sagen, ich finde das sehr unverständlich oder auch sehr sonderbar. Ich persönlich, ich würde auch niemals anfangen, aus meinen risikoreichen Investitionen jetzt anfangen umzuschichten ständig. Also irgendwie von P2P in Aktien und auch nicht andersherum, weil ich betrachte das alles immer als etwas Illiquides. Also genau wie die Aktien oder auch die anderen in risikoreichen Investments. Ich vergleiche das mit Immobilien. Und ich sage mir, ich kann eben aus einer Immobilie auch nicht sofort immer gleich wieder raus. Ja? Und das ist der Grund, warum viele Leute mit Immobilien langfristig einfach mehr Vermögen aufbauen, ist, weil sie einfach sich selbst nicht ständig im Weg stehen und einfach brav den Kredit abzahlen, brav weiter investieren. Hm. Und bei Aktien und P2P-Krediten, wo die einfach liquider sind, dann machen die Leute einfach ständig irgendeinen Scheiß, ja, und fangen natürlich auch an, wenn die Aktien fallen, auf einmal kriegen alle wieder Panik und fangen alle an zu verkaufen, ja, obwohl sie eigentlich noch Monate vorher ihre Sparpläne haben und gesagt haben, Aktien sind toll und so, aber in dem Moment, wo auf einmal mal das Investment fällt im Wert, kriegen alle Panik, ja.
Ja, vielleicht schöne Grüße an der Stelle an Thomas, den Sparkojoten, der gerade auf der Suche nach den Eiern der Investoren ist.
Ja, genau. Die Ostereier, die sind dieses Jahr auf jeden Fall überall gefragt, wenn man jetzt investieren will. Aber nee, Spaß beiseite. Ich lasse definitiv auch meine P2P-Investments intakt und werde da definitiv jetzt nicht irgendwie anfangen zu verkaufen. Ja, also, und da muss man natürlich auch sagen, auch das, Lars, da musst du auch ganz ehrlich sein, das hat natürlich auch ein Risiko. Wir wissen jetzt nicht, ob einzelne Plattformen komplett ausfallen werden. Also ich würde auch stark davon ausgehen, dass beispielsweise sowas wie Rückkaufgarantie durchaus geschlossen werden kann und andere weitere Schritte passieren können, beispielsweise, dass es nur noch Teilauszahlungen aus solchen Produkten wie Go and Grow oder auch Invest in Access gibt und so. Aber da muss man dann halt eben einfach durch, ist meine Devise. Ja, was denkst du denn, was könnten denn noch weitere Einschnitte oder Einschränkungen sein in Zukunft, vor allem auch vielleicht bei kleineren Plattformen?
Ja, also die kleineren Plattformen, die sind tatsächlich sehr, sehr gefährdet, weil die haben natürlich, also gerade wenn die gestartet sind, nicht die Kapitaldecke wie ein Bondora, die das jetzt überstehen könnten. Ein gutes Beispiel haben wir dafür auch, das ist die Plattform Bold Yield. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Die haben sich ja mit uns in Tallinn getroffen Und die haben nach den Scam-Fällen um Kützal und Investio direkt ihre Segel gestrichen, weil keiner mehr investieren wollte. Und Ähnliches sehen wir jetzt auch hier. Das heißt, wenn wir eine recht kleine Plattform haben, die vielleicht gerade erst angefangen haben und jetzt da keiner investieren will, dann wird das vermutlich nicht lange funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Plattformen wie Bondora, Mintos, Estate Guru oder auch Via Invest, wo halt auch ein riesiges Unternehmen dahinter steht, die ich jetzt persönlich nicht so gefährdet sehe, wie jetzt irgendeine Plattform, die jetzt gerade ihren Geschäftsbetrieb in ihrer Garage letzte Woche eröffnet hat.
Ja, und ich meine, man muss ja auch sehen, dass diese etwas etablierteren Plattformen ja auch eine sehr gute Diversifikation haben. Ja? Also Mintos vor allem, die sind ja auch in zig Ländern dieser Welt und haben auf Dutzende von Tausenden von Krediten natürlich alles gestreut. Aber ich erinnere mich noch zurück an einen Blogartikel von dir, da hast du das ja mal auch im Hinblick auf die Finanzkrise analysiert und auch mangels Daten natürlich gesagt, dass das nicht so sehr gut vergleichbar ist. Aber da meintest du doch irgendwie, es gibt so eine Verschiebung, was die risikoreichen und die risikolosen oder ärmeren, meine ich, Kredite angeht, oder?
Ja, genau. Also ich glaube erstmal, diese Krise ist mit gar nichts vergleichbar. Also das ist schon ein krasser Sonderfall mit diesem Virus, der sich jetzt über die ganze Welt zieht. Und da, was du jetzt ansprichst, das war so, dass desto länger die Krise lief, desto wichtiger waren halt die Bonitäten und die Ratings der Kreditnehmer. Das heißt, die Leute, die dann ein gutes Rating hatten, die haben natürlich ihre Kredite tendenziell länger zahlen können als diejenigen, die jetzt eh schon Hochrisiko eingestuft wurden damals. Und das könnte tatsächlich nach ein paar Monaten für uns dann auch relevant werden. Auf der anderen Seite dürfen wir jetzt auch nicht nur auf die Konsumkredite schauen, sondern wir müssen halt auch auf die 1000 anderen Kreditarten schauen und uns halt auch fragen, wie gut ist jetzt das Rating der Kreditgeber bei Mintos gewesen oder die Due Diligence der einzelnen Projekte bei Crowdestor, die ich persönlich auch sehr, sehr gefährdet sehe mit irgendwelchen unbesicherten Geschäftskrediten. Wir erinnern uns nur an die Yacht in Kambodscha, die jetzt vermutlich nicht mehr so unbedingt fährt oder ich weiß gar nicht, ob sie je gefahren ist. Aber ja, da müssen wir halt auch extrem drauf schauen einfach. Und klar, okay, da kann es auf jeden Fall Verluste hageln. Ja, die Frage ist nur, wann das kommt.
Ja, genau. Das kann man natürlich auch jetzt noch gar nicht voraussehen. Ja, also
richtig.
So, weil auch natürlich so gerade bei Krediten, die länger laufen, okay, hast du vielleicht schon irgendwie einige Zinsen erhalten. Und jetzt ist die Frage, okay, dann nehmen wir mal an, der Kredit läuft noch anderthalb Jahre oder so. Und dann, was passiert, wenn jetzt irgendwie die Auswirkungen eigentlich erst in so ein paar Monaten dann zu spüren sein werden? Gerade natürlich bei solchen Krediten, die auch so strukturiert sind, dass du einen Großteil der Zinsen erst am Ende beim Abschluss oder bei der Rückzahlung dann bekommst, ne?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Ja, und ja, wir haben halt damals angefangen zu investieren in irgendwelche hochrisikoreichen Geschäftskredite mit 25%. Also wir können uns halt einfach auch den Gedanken abschminken, dass das halt, dass jeder Kredit einfach durchgeht. Das ist halt auch ein bisschen das Risiko, was wir halt damals eingegangen sind und was jetzt vielleicht ein bisschen verhärtet auf uns zutreffen wird. Werden wir mal schauen.
Ja. Und auf der anderen Seite, also ich meine, das wäre dann wiederum natürlich auch ein Vorteil von, sage ich jetzt mal, einem Konsumentenkredit im Vergleich zu einem Immobilienkredit, wenn man jetzt ein ganzes Portfolio mal vergleicht, dass du halt sagst, okay, bei dem Konsumentenkredit kriege ich jetzt wirklich halt jeden Monat einen Teil der Rückzahlung plus Zinsen und irgendwie beim Immobilienkredit. Ich glaube, also gerade bei, ich persönlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo mache ich mir am meisten Sorgen, dann müsste ich mir tatsächlich sagen, es sind einige der Immobilienkredite, wo ich halt relativ viel am Anfang auch dummerweise investiert hatte, bei Estate Guru als Beispiel, wo dann eben noch es sein kann, dass wenn der Kredit halt ausfällt, dass ich halt auch bis zu diesem Zeitpunkt einfach fast gar nicht Zinsen bekommen habe, ja.
Richtig, aber bei den Immobilienkrediten musst du halt immer sehen, dass in der Regel auch ein Wert dahinter steht, der ja dann
genau
umgewandelt werden kann. Und bei den Immobilienkrediten ist es halt so, da gibt es ja oft verschiedene Baustufen. Das heißt, es gibt ja welche, die sind fast zu Ende, Phase 4 und dann gibt es welche Phase 1. Ich glaube, es sind eher die Gefährte, die gerade angefangen haben, die dann sagen, komm, wir blasen das ganze Ding ab, und nicht die jetzt schon irgendwie kurz vor dem Ende stehen und das Ding einfach fertig haben wollen. Aber gut, das ist auch nur meine persönliche Einschätzung. Wer weiß, wie das sein wird.
Gibt es denn, ich habe jetzt auch schon in der Community kurz mal vorhin gelesen, dass manche Leute geschrieben haben, ja, ich habe schon auf jeden Fall gesehen, dass irgendwie mehr Kredite jetzt bei mir in Rückstand geraten als sonst. Ja, also da könnte man natürlich auch jetzt sagen, das ist vielleicht einfach nur zufällig. Auf der anderen Seite kann es natürlich schon sein, dass jetzt bei Mintos oder so die Ausfallraten steigen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gerade gesehen, dass die Zinsen auf einmal jetzt auch steigen. Ja? Hast du das auch mitbekommen?
Ja, also zu diesen Auszahlungsverzögerungen, das Thema gibt's, aber gab es ja auch schon vor der Krise. Also gerade bei Mintos, die ausstehenden Zahlungen, das war schon immer ein Thema und wir haben es auch jetzt gerade in unserer Telegram-Gruppe, dass da ein Darlehensanbahner, ich glaube, das war sogar der größte, die Finco-Gruppe, dass die irgendwie ein technisches Problem hatte und da läuft jetzt aber wieder alles. Also sowas gibt's immer wieder. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt tendenziell überall schon irgendwelche Auszahlungsverzögerungen gibt. Und ja, das mit den Zinsen ist auf jeden Fall ein Thema. Also viele Plattformen haben erhöht, so circa ich würde sagen 2-3% im Schnitt. Jetzt exklusive Bondora Go & Grow, das wird wohl so bleiben, das ist ja so angedacht. Aber ansonsten gehen die Zinsen tatsächlich tendenziell eher hoch. Und das heißt, wer jetzt ein bisschen Risiko eingehen möchte, für den ist natürlich der Zeitpunkt zum Einstieg, könnte eigentlich nicht besser sein. Aber halt immer mit dem Hintergedanken, dass das eventuell auch böse enden könnte für die ganze Branche.
Ja. Ja, also wird man dann natürlich jetzt einfach, also meine, ich kann jetzt auch, also weder du noch ich, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre seit 2014 oder so in P2P-Kredite investiert und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht bisher. Und meine Tendenz allgemein ist jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie die ersten Probleme mal auftreten sollten, halt gleich davon zu rennen und zu sagen, nie wieder, das ist alles scheiße und so weiter, sondern einfach das einfach prinzipiell erstmal durch diese Krise durchzugehen, wenn sie denn überhaupt kommt, in diesem Fall von P2P-Krediten, denn auch, du hast ja am Anfang gesagt, keiner hat es so wirklich vorhergesehen, diesen Corona-Crash. Ich finde es halt lustig, dass aber trotzdem jetzt schon alle die kommenden Rezessionen direkt vorhersehen und genau wissen, dass alles halt den Bach runtergeht und dass alles schon direkt zu wissen scheint. Also ich persönlich, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob eine Deflation oder eine Inflation kommt. Was ich aber weiß, ist, dass ich jetzt da durch muss einfach und auch mit potenziellen Verlusten einfach kalkulieren muss und dann einfach danach die Scherben zusammenkehre und dann weitermache. Ja, mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen.
Nee. Eine Alternative wäre es natürlich noch, ein Viertel seines Portfolios zu verkaufen und in den Dirk Müller Premium Fonds zu stecken. Vielleicht hat man da bessere Chancen.
Ja, gut, aber da kann ich natürlich auch einfach die ganze Zeit alles bei Zinspilot unterbringen. Dann habe ich sogar noch im Durchschnitt wahrscheinlich mehr Rendite und da habe ich halt gar keine Volatilität, ja.
Das stimmt.
Dann habe ich halt genauso viel Rendite wahrscheinlich auf Dauer und dann ist alles gut.
Du musst halt nur aufpassen, dass du es vielleicht nicht in Malta gerade oder sonst wo platzierst.
Ja gut, also die Einlagensicherung, die gibt es halt dort immer bis 100.000 Euro. Und wenn du das halt auf jeweils immer nur begrenzt, dein Investment auf eine Bank mit einem Investment, das gilt immer pro Bank, ja, also du hast jedes Mal diese gesetzliche Einlagensicherung. Und wenn du jetzt an die nicht mehr glaubst, dass die nicht hält, jetzt europaweit, es gibt ja alle möglichen Szenarien, dass der Euro jetzt zusammenbricht. Also manche hoffen da ja schon insbrüstig drauf, wenn man sich die Videos anschaut. Wenn du das jetzt glaubst, dann hast du sowieso natürlich ganz andere Probleme, als einfach jetzt nur irgendwie deine Einlagensicherung oder irgendwie ein einzelnes P2P-Investment oder was auch immer, oder?
Ja, das stimmt. Also ich war ja selbst in der letzten Finanzkrise davon betroffen. Also ich kann sagen, die Einlagenversicherung funktioniert. Ich hatte damals mein ganzes Geld in Island liegen und habe alles wieder zurückbekommen. Also wird die auch beim nächsten Mal hoffentlich funktionieren.
Ja, und selbst nicht. Ich meine, was kann man machen als Investor? Die spannende Frage. Man muss halt definieren, wie viel Geld will man investieren? Wie viel Geld will man risikoreich investieren? Und mit risikoreich muss ich halt von Anfang an sagen, das Geld kann weg sein und ich kann überleben. Richtig. Und wenn ich halt jetzt auf einmal anfange, alles zu verkaufen und rauszurennen, dann muss man einfach mal wieder zurückdenken an den ersten Moment, wo man investiert hat und sich eingestehen, dass man einfach wahrscheinlich zu viel investiert hat.
Ja, also ja, tatsächlich ist meine Meinung, dass man am Portfolio aktuell echt nicht viel ändern sollte. Vielleicht punktuell nachkaufen, aber ansonsten jede Portfolioänderung, die man ja jetzt macht, ob es jetzt ein großer Aktienkauf ist oder viele P2P-Verkäufe, das bringt ja alles Unruhe in dein Portfolio. Und ich glaube, die Situation ist jetzt schon für alle schwer genug, dass man sich nicht vielleicht noch mehr Baustellen machen sollte, als notwendig sind.
Ja, also ich werde auf jeden Fall ein bisschen bei Mintos investieren und auf jetzt mal auch diese Gelegenheit nutzen, um mich auf dem Zweitmarkt umzuschauen. Das ist jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt, ist für mich jetzt gekommen. Ja,
ja, du hast ja eh nichts zu tun. Also ich meine, sitzt ja eh den ganzen Tag zu Hause, da kann man sich auch schon mal auf dem Zweitmarkt umschauen, oder?
Gut, ja, aber das ist ja sonst auch nicht anders, ja.
Aber Casino hat zu, das fällt schon mal weg. Ja gut, Online-Poker geht bei dir noch, ja.
Ja, das ist aber nervig. Das macht nicht so Spaß wie jetzt live, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja. Gut, aber deine Reisetätigkeit und so weiter, die wird natürlich jetzt auch erstmal eingeschränkt sein, ja?
Ja, ist leider so. Ich bin in Deutschland gestrandet. Ich wollte eigentlich mit meinem Sohn nach Island jetzt in 2 Wochen. Island ist noch auf. Die Frage ist, wie kommt man hier wieder raus? Also ich habe es jetzt noch nicht komplett verworfen, aber ich fürchte, dass ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen in Deutschland festsitzen, ja.
Okay.
Schauen wir.
Ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt, würde ich sagen, und bleiben einfach am Ball und machen regelmäßig Updates dazu. Und hast du noch irgendwelche anderen Sachen, die ich jetzt nicht angesprochen habe oder irgendwelche Themen, die noch relevant sein könnten? Ich meine, P2P-Conference, da steht natürlich irgendwie auch so ein bisschen so ein Fragezeichen noch drüber, oder?
Ja, aktuell ist der Plan, dass die Konferenz wahrscheinlich so wie sie jetzt geplant ist, nicht stattfinden wird oder kann, weil einfach niemand da hinkommen kann. Aber wir wollen die eventuell verschieben und eventuell dann einfach in diesem Jahr wie so einen Online-Kongress aufziehen. Das heißt, dass das Event an sich bleibt, aber halt in anderer Form dieses Jahr gemacht wird, bis sich das alles wieder beruhigt hat. Ich glaube, dass wir können es natürlich jetzt ein paar Monate verschieben, aber es ist ja nicht gesagt, dass jetzt im Juli alles gut ist oder im August alles gut ist. Das wäre ja halt auch alles ein Risiko. Die Investoren müssen Flüge buchen etc. Also es wäre vielleicht ja, ein bisschen, okay, naja, zu früh gedacht. Ja, und ansonsten, ich habe ein Covid-19-Hub bei mir auf dem Blog aufgebaut. Hast du vielleicht auch schon gesehen im Plattformvergleich, da habe ich zu jeder Plattform die 3 letzten relevanten News zum Coronavirus oder Announcement reingepackt, um euch da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ja, ich glaube, das ist das, womit man den Leuten gerade aktuell am meisten helfen kann, Informationen und kühlen Kopf bewahren.
Okay. Ja, dann, ich werde auf jeden Fall versuchen, das auch zu tun und habe ja auch selber genug Skin in the Game und genug da investiert, um sozusagen jetzt nicht irrational zu werden und zu viel Panik zu bekommen. Und schauen wir einfach mal. Ich habe auf jeden Fall, ich sag mal so, ich habe kein extrem gutes Gefühl in dem Sinne von, dass ich glaube, ach, wird schon alles gut, weil ich glaube, bei diesen Renditen, die wir die letzten Jahre in diesem Bereich gemacht haben und die alle Leute, die da eigentlich investiert haben, gemacht haben, außer sie haben extrem dumme Fehler gemacht. Ich glaube, da muss jedem bewusst sein, dass es auch mal nach hinten losgehen kann. Dass aber natürlich in dem Moment, wo du jetzt anfängst, irgendwie so schnell wie möglich rauszukommen aus deinem Investment, du den Verlust auf jeden Fall sicher hast. Ja, also ich meine, du kannst natürlich nicht deinen Kredit auf den Markt schmeißen, auf den Zweitmarkt und irgendwie glauben, dass du den jetzt los wirst mit einer attraktiven Rendite noch für dich. Also da werden, glaube ich, eher so die Leute, die jetzt auf den Zweitmarkt investieren, langfristig ein besseres Geschäft machen.
Ja, absolut. Und ansonsten, selbst wenn man die so rauskommt, mit den normalen Auszahlungen halt immer an das Klopapierprinzip denken, dass man es damit den anderen Leuten nicht wirklich einfacher macht, nur weil man selbst jetzt gerade raus ist und das ganze Ding halt trotzdem zum Crashen bringen kann.
Also, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten, verabschiede mich aber nicht vom Markt und ich bin gespannt, was du uns noch so berichtest von den einzelnen Plattformen und von deinen Erfahrungen im P2P-Bereich und dann sehen wir uns nächstes Mal, ne?
Ja, spätestens zur Konferenz. Egal, wo die stattfinden mag.
Genau. Ciao, ciao.
Bis dann.
Bevor wir das Ganze hier heute beenden, möchte ich euch noch unbedingt auf 2 Sachen hinweisen. Und zwar, der Podcast hier ist ja auch auf YouTube online und dort in der Videobeschreibung, natürlich aber auch auf dem Blog, habe ich euch auch nochmal ein Video von Martin Schulte verlinkt, dem CEO von Mintos. Der hat nämlich schon letzte Woche ein Webinar gemacht und dort hat er über die Situation bei Mintos in einer extrem transparenten und offenen Art und Weise gesprochen. Also das kann man sich wirklich mal anschauen und also ich finde, dass so ein Verhalten echt vertrauenswürdig ist und man einfach schonungslos die Zahlen und die Daten offenlegt. Also Kompliment von meiner Seite aus dafür. Ich verlinke euch das Video und ich habe auch schon mit Bondora gesprochen. Die werden in Kürze auch ein CEO-Statement auf YouTube veröffentlichen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber sie haben es mir gesagt, dass es demnächst kommen wird. Und ja, das könnt ihr dann also gegebenenfalls auch euch dann noch anschauen, falls euch die Lage noch interessiert. Und jetzt nochmal von meiner Seite aus ein Fazit insgesamt. Also es ist aktuell weder am Aktienmarkt noch am P2P-Markt absehbar, wohin die Reise geht. Es ist auch nicht absehbar, dass wir in die schwerste Rezession seit 1929 oder 2008 oder so weiter fallen. Natürlich ist das ein durchaus realistisches und denkbares Szenario und jeder Investor muss natürlich hier schlussendlich eigenverantwortlich seine eigene Entscheidung treffen. Ich kann es nur immer wieder für mich wiederholen, dass ich nicht so stark anfange, in so einem Crash zwischen meinen risikoreichen Assetklassen hin und her zu traden, jetzt überall alles auf den Zweitmarkt werfe oder Stop-Loss bei meinen Aktien setze, sondern als langfristiger Investor, wir haben es ja auch vor einigen Tagen von Zittelmann gehört, denkt man in 10 Jahre plus Szenarien. Und ich habe jetzt jahrelang hervorragende Renditen am P2P-Markt erzielt und es kann auf jeden Fall sein, dass ich die nächsten Jahre Unterrenditen oder sogar Verluste im P2P-Sektor mache. Aber das wird mich nicht davon abhalten, weiter in P2P zu investieren, weil ich einfach an die Branche insgesamt glaube. Und ja, ich bin niemand, der irgendwie großartig euch irgendwas erzählt und dann einfach nach der ersten Situation, sobald es mal schlecht läuft, einfach sagt, okay, ich bin jetzt hier weg vom Fenster, ich setze mich nach Portugal ab oder sonst wohin. Und deswegen, ich bleibe auf jeden Fall investiert, auch wenn ich einen hohen Anteil von Skin in the Game natürlich habe, ist trotzdem meine P2P-Exposure insgesamt total verkraftbar. Das bedeutet, nicht mehr als 5-6% meiner Investitionen gehen überhaupt in den P2P-Bereich, wie ich es übrigens schon seit Anfang aller Zeit gesagt habe. Also alle Leute, die jetzt natürlich eine Exposure von irgendwie 30-40% haben, weil sie einfach in den letzten Jahren gierig geworden sind und deswegen immer mehr und mehr hier ihres Portfolios vielleicht untergebracht haben, die sind jetzt natürlich in einer eher kritischeren Situation, wo sie den Markt genau beobachten sollten. Aber ich sehe einfach hier diese Lage noch recht entspannt und werde die Füße definitiv stillhalten. Okay, das war's auf jeden Fall für den heutigen Podcast. Diese Woche kommen noch einige weitere, unter anderem mit Roland, dem Steuerberater, zum Thema steuerliche Situation aktuell, nicht nur für Investoren, sondern auch für Angestellte und Unternehmer. Ja, gerade in so Krisenzeiten gibt es ja auch immer wieder Chancen, was das betrifft. Und dann werde ich gleichzeitig auch noch einen Podcast aufnehmen mit Jonathan Neuscheler. Okay, das war's. Macht's gut, habt einen schönen Tag, bleibt wie immer gesund. Ich hoffe, ihr werdet die Tage genauso gut überstehen wie hoffentlich auch ich. Bei uns ist jetzt hier schon eine Woche Ausgangssperre, die wurde jetzt nochmal um 3 Wochen verlängert. Aber es ist auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise verkraftbar. Man muss ja irgendwie da durch. Und ich hoffe, ihr schafft das auch und bleibt alle gesund. Bis dann, ciao, ciao.